Ich habe voll angefangen zu heulen. Ich stand schon an der Treppe und auf einmal lief das runter wie ein Wasserfall. Und ich habe gedacht, scheiße, ich muss da gleich raus. Ich schaffe das nicht. Und ich habe so eine Angst bekommen und so ein Herzklopfen. Und dann bin ich in die Garderobe gegangen. Ding, dong, dong. 3 Minuten noch. Und ich denke, oh nee. Und ich habe wirklich die ganze Zeit geflennt, ne?
Kerstin Ott und die bitteren Tränen vor einem Auftritt, den sie dann übrigens noch hinbekommen hat. Mit einem kleinen Trick, den sie uns im Promi-Talk verrät. Kerstin Ott, die durch ihren Mega-Hit Die immer lacht zum Star wurde, damit aber erstmal gar nicht so gut umgehen konnte. Sie musste das alles erstmal lernen. Die Bühne, das Rampenlicht und alles, was dazugehört. Und sie musste immer wieder gegen Süchte kämpfen. Alkohol war ein Thema, genauso wie Zigaretten und ganz früher ihre Spielsucht. Kerstin hat das alles geschafft, mit professioneller Hilfe. Das war ein wichtiges Thema unseres Gesprächs, in dem Kerstin ganz offen war und unglaublich sympathisch.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Kerstin Ott ist bei mir. Kerstin, herzlich willkommen.
Hi.
Freue mich sehr, dass du da bist. Mit nur kleiner Bahnverspätung heute, glaube ich, 20 Minuten ist quasi pünktlich.
Ich war sozusagen Deluxe-Bahn.
Absolut. Nee, schön, dass du da bist und ich bin sehr gespannt. Es ist die langweiligste Einstiegsfrage, die man stellen kann, aber sie kommt wirklich von Herzen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich, ich bin gesund. Jetzt ist der Frühling und der Sommer steht vor der Tür, also es könnte nicht besser sein.
Mhm. Ich habe ja natürlich ein bisschen gelesen und gehört, was du so in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr geleistet hast. Und das war Großes. Du hast nämlich auf ganz viel verzichtet. Auf Fleisch. Du lebst jetzt vegan.
Oder Verzicht ist das gar nicht.
Okay, ich zähle erstmal auf. Ja, genau, falsches Wort schon mal. Verzicht. Du isst kein Fleisch mehr, lebst vegan, du rauchst nicht mehr und trinkst kein oder kaum noch Alkohol. Ist das noch aktuell?
Alles aktuell. Gar kein Alkohol auch. Mhm. Also das ist einfach genau das, was ich auch gerne leben möchte. Und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich mich da auch eingefunden habe. Also das Veganwerden war am leichtesten tatsächlich. Ja. Ja, aber jetzt sind auch mittlerweile schon 2 Jahre vergangen und ich bin in meinem neuen Leben angekommen und freue mich auch jeden Tag darüber, dass ich nicht nochmal schnell raus muss, eine rauchen oder dass ich keine Kater mehr habe. Mhm. Ich meine, umso älter man wird, umso schlimmer werden diese ja auch.
Und in der Tat, ja.
Alkohol ist einfach auch generell super ungesund und ich freue mich, dass ich das jetzt so leben kann, wie ich es gerade lebe.
Ich bin schon voller Bewunderung, weil wenn man nur mal aufs Rauchen schaut, ich glaube, du hast mit 11 angefangen zu rauchen. Da gehört das ja so dazu und man verknüpft so viele Handlungen und Stimmungen und Befindlichkeiten mit dieser doofen Zigarette. Das alles zu kappen, zu lösen, das muss doch wahnsinnig schwierig gewesen sein.
Das war auch alles. Also ich glaube, eine Sache nacheinander wäre irgendwie ein bisschen leichter gewesen. Mhm. Ich habe mit allen 3 Sachen irgendwie innerhalb von 3 Monaten aufgehört. Das war ein bisschen doll. Das habe ich auch gemerkt, weil ich erstmal richtig in eine Depression abgerutscht bin, weil ich natürlich auch keine Dinge mehr hatte, an denen ich mich so festhalten konnte. Und wie gesagt, mit 11 anfangen zu rauchen, da verknüpfst du wirklich alles damit. Also du wachst ja morgens praktisch schon mit der Zigarette auf und gehst abends mit der Zigarette schlafen. Das sind alles Dinge, ich wollte schon ganz lange mit dem Rauchen aufhören, weil ich auch mittlerweile dann schon Raucherhusten bekommen habe morgens. Ja. Und dann dachte ich, ey, ich bin 42, ich kann jetzt nicht schon Raucherhusten bekommen, wo soll denn das hingehen? Und die Gesundheit, die wird ja auch immer wichtiger. Also so mit, ich sag jetzt mal den 20ern, da denkt man darüber nicht nach. Da hat man ja auch noch unendlich viel Zeit.
Ist man unsterblich.
Aber das ist schon ein Thema, was mich auch immer mehr beschäftigt hat. Und auch das Alkoholtrinken ist ja auch überhaupt nicht förderlich für die Gesundheit und alles zusammen in einem Paket. Da habe ich dann irgendwann auch gedacht, so, nee, musst du verändern. Ich habe auch zu viel Alkohol getrunken eine Zeit lang und es war immer so phasenweise bei mir so extrem. Ich bin so ein ganz oder gar nichts Heini. Von daher ist es jetzt genau richtig.
Aber du hast gerade gesagt, alles 3 auf einmal. Das war dann offensichtlich auch ein bisschen eine Überforderung oder du bist dann in so ein Loch gefallen. Du hast jetzt sogar Depression gesagt.
Ja.
Wirklich Depression oder das, was wir halt manchmal so sagen, oh, mir ging's nicht
gut?
Nee,
ich hatte wirklich 1 Jahr lang ganz doll damit zu kämpfen. Ich bin, wenn ich frei hatte, nicht aus dem Bett rausgekommen. Hm. Ich hatte auch wenig Gefühle in mir drin. Also das war, ich habe das immer so
abgestumpft.
Ja, dann, abgestumpft oder? Ist das falsche Wort. Ich hatte einfach gar nichts. Das war irgendwie so keine Freude, aber zwischendurch so angefangen einfach zu heulen, ohne dass ich wusste, woher das jetzt kommt. Ich habe auch so sinnsuchend fing ich dann an, das war auch merkwürdig und wenn man mit der Depression noch nie so richtig Berührungspunkte hatte, dann denkt man, ja gut, dann musst du halt irgendwie was machen, was dir Spaß macht. Aber es ist ganz und gar nicht das. Und ich kann wirklich nur jedem sagen, auch das habe ich damals nicht gemacht, aber ab heute würde ich das immer jedem empfehlen. Sucht euch Hilfe, wenn es euch auch so geht. Das geht auch nicht nur darum, mit einem Psychiater oder einem Psychologen zu sprechen, sondern auch darum, sich vielleicht Tabletten verschreiben zu lassen. Mhm. So, und ich habe das ganz dankend angenommen, dass ich nicht dieses mich sofort nackig machen emotional, sondern meine Psychiaterin erstmal sagt, wir gucken erstmal körperlich, was so abgeht und checken das so ab. Mhm. Und ich rede jetzt auch mit Absicht so offen darüber, weil ich auch anderen gerne helfen möchte. Die sagen, nee, ein Psychiater ist nichts für mich. Ne, die Gespräche brauche ich nicht, das mache ich alles selber. Ich habe das auch gedacht, aber es geht halt auch nicht nur um den emotionalen Bereich, sondern auch um den körperlichen. Und mir hat das sehr, sehr schnell geholfen.
Es sind ja oft tatsächlich chemische Vorgänge im Gehirn. Und da kann man mit Medikamenten dann tatsächlich
eingreifen. Das regelst du nicht selber.
Genau.
Also, weil da sind auch Verknüpfungspunkte von den Nerven, die sich nicht mehr miteinander verbinden können. Mhm. Und da hast du mit dem stärksten Willen überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Mhm.
Also dieses, jetzt reiß dich mal zusammen, du hast gerade gesagt, so mach doch mal was Schönes.
Das ist so Bullshit, wirklich.
Das ist tatsächlich, macht überhaupt keinen Sinn. Deshalb lassen Sie sich helfen, wenn Sie auch sowas spüren, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich habe auch eine Sache, möchte ich noch vielleicht zum Abschluss zu dem Thema Sucht so sagen. Ich habe auch damals gedacht, als ich mit diesen ganzen Sachen aufgehört habe, jetzt wird alles richtig geil. Ne? Ich werde richtig geil aussehen, ich werde mich richtig geil fühlen. Das wird einfach unfassbar toll. Aber es war erstmal genau das Gegenteil. Also ich bin erstmal dicker geworden, ich habe mich noch schlechter gefühlt, ich sah scheiße aus. Also das war, meine Luft wurde auch schlechter. Das ist auch, wenn man mit dem Rauchen aufhört, so ein Phänomen. Wie und warum, das muss man nachlesen. Vielleicht, das kann ich jetzt schlecht erklären, aber ich habe gedacht, wow, jetzt höre ich mit den ganzen Sachen auf und es geht mir einfach noch schlechter. Da durchzuhalten ist nicht leicht, aber auch da ist psychologische Hilfe gut und auch das Durchhalten lohnt sich. Es ist nicht bei jedem so, dass er gleich denkt, super geil, haltet durch, es wird besser.
Mhm. Vielleicht können wir nachher das Thema Sucht nochmal aufgreifen, weil sich es auch so ein bisschen durchzieht durch dein Leben. Möchte aber zunächst mal fragen, wenn es einem so geht, wie es dir da ging, und dann hast du vielleicht einen Auftritt oder hattest da Auftritte. Wie schafft man das? Ist doch fast unmenschlich, da dann auf die Bühne zu gehen und Kerstin Ott zu sein, die alle von dir dann erwarten.
Das ist manchmal auch sehr schwer gewesen. Ich hatte einen Tourauftritt, ich war gerade auf großer Tour auch, und da war das jetzt nicht durchgehend, dass es mir immer schlecht ging. Mhm. Das hätte ich dann nicht geschafft und hätte ich dann auch abbrechen müssen. Aber ich hatte so ein, zwei Abende wirklich, an einen kann ich mich sehr gut erinnern, das gibt ja immer diese Glocke, wenn du in der Halle bist. Ding, dong, dong, bitte setzen Sie sich hin. Ja. So. Und dann sagt der Ansager hier bei uns immer so, 5 Minuten noch. So, und dann in dem Moment habe ich gemerkt, scheiße, 5 Minuten noch. Ich habe voll angefangen zu heulen. Ich stand schon an der Treppe und auf einmal lief das runter wie ein Wasserfall. Und ich habe gedacht, scheiße, ich muss da gleich raus. Ich schaffe das nicht. Und ich habe so eine Angst bekommen und so ein Herzklopfen und nicht Angst vor den Menschen oder auch keine Panikattacke, aber Angst, dass ich nicht mehr aufhören kann zu heulen. Mhm. Dann bin ich in die Garderobe gegangen, ding, dong, dong, 3 Minuten noch. Und ich denke, oh nee. Und ich habe wirklich die ganze Zeit geflennt, ne? Dachte ich, was mache ich jetzt? Dann ist mir eingefallen, so eine Atemübung, das könnte helfen. Und dann habe ich Atemübungen bei Google und dann gab es da so einen Ball und der geht dann so hoch. In dem Moment atmest du ein, dann geht er so zur Seite, in dem Moment hältst du deinen Atem an und dann geht der Ball runter und du atmest aus. Das habe ich dann echt noch 2 Minuten gemacht und so habe ich mich gefangen. Und das hat mir total geholfen damals. Aber ich habe an dem Abend beim Auftritt bei so einem emotionalen Lied voll auch angefangen zu heulen. Da konnte ich es dann nicht mehr halten.
Wollte ich gerade sagen, bei Konzerten und vor allem auch bei deinen Konzerten gibt es natürlich emotionale Momente. Und wenn man so auf der Kante ist und so am Kippeln,
keine Chance.
Dann hat man keine Chance, nee, oder?
Die erste Reihe hat auch gleich mitgeflennt.
Ja. Weil und dann habt ihr zusammen Atemübungen gemacht?
Nee, haben einfach zusammen eine Runde geheult. Ich habe mich dann Gott sei Dank auch schnell wieder gefangen. Aber das sind halt echte Emotionen und echte Gefühle. Das will ich dann auch nicht so wegdrücken, wenn du dich dann nicht mehr in den Griff bekommst. Schwierig hatte ich auch noch nicht, aber auch damit muss man dann irgendwie gucken, wie man damit umgeht. angeht.
Und kriegt man dann so eine Angst vor der Angst? Also, dass man denkt, ui, jetzt am nächsten Tag könnte das wieder und wieder und wieder sein?
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hatte es Gott sei Dank nicht.
Aha.
Aber ich kann mir vorstellen, dass man schon so ein bisschen denkt, so, oh, bitte nicht schon wieder. Ich hatte das beim Schlafen. Ich hatte auch ganz schlimm Schlafstörungen in der Zeit.
Aha.
Und da hatte ich schon Angst vorm ins Bett gehen abends, ne? Weil ich dachte, oh Mann, jetzt starre ich gleich wieder die Decke an und dann passiert hier wieder nichts. Aber auch da kann ich nur sagen, ich bin eigentlich ein Gegner auch von Schlaftabletten, weil ich auch immer Angst habe, in die nächste Sucht abzurutschen.
Mhm.
Aber ich habe da von meiner Psychiaterin so gute bekommen, die nicht abhängig machen. Und die haben mir dann geholfen und ich glaube, insgesamt habe ich davon, weiß ich nicht, 4-5 Stück genommen.
Mhm.
Und das war halt dann auch irgendwann eine Kopfsache. Ne? Also ich habe dann gemerkt, okay, ich habe die Tabletten, ich kann schlafen, wenn ich will. Und damit war das Thema auch erledigt.
Gar nicht. Also es ist total nachvollziehbar, dass man sagt, wenn man sie hat, dann hat man halt so ein Sicherheitsnetz.
Ja.
Und dann kann man sich da vielleicht wieder fangen. Hast du mal für dich ergründet, vielleicht auch mit professioneller Hilfe, warum du so anfällig bist für Süchte?
Ich bin so ein kleiner Adrenalin-Heini. Also ich mag gerne gepusht durch die Gegend laufen und ich mag auch gerne mich belohnen. Ich mag wirklich diese Belohnungsrituale. So, ich glaube, da geht's mir auch nicht alleine so. Viele Menschen kennen dieses. Das fängt beim Essen irgendwann an und hört auch irgendwo dann bei einer Zigarette wahrscheinlich auf. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so mit Drogen noch nie was am Hut hatte. Mhm. Ich habe mal ein oder zweimal gekifft, aber das war halt auch nicht so meins. Deswegen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen charakterabhängig oder vielleicht auch, wie man aufgewachsen ist, ist schwer zu erklären.
Ja.
Also ich weiß nur, dass ich total aufpassen muss und ich kann auch nur von mir sprechen, dass ich genau weiß, wann es besser ist, die Finger sein zu lassen.
Mhm. Ich glaube ja, es war am Anfang deiner Karriere war es schon auch so ein bisschen Angst bekämpfen vor
ja,
Auftritten.
Volle Bulle, ja.
Ich weiß nicht, es kursierte mal so die halbe Flasche Wodka vorm Auftritt, einfach um überhaupt die Angst vor dem Auftritt in den Griff zu bekommen. Man, das kann man nicht lang machen. Da ist man ja dann.
Ja, das habe ich auch in so vielen Interviews schon erzählt, dass ich wirklich diese halbe Flasche Wodka mir da reingeholfen habe.
Mhm.
Aber ich hatte dann gerade in der Anfangsphase so 5-6 Auftritte die Woche. Dann kann man sich vorstellen, wie viel Wodka das ist.
Ja.
Und dass das nicht unbedingt toll ist, ist ja dann selbstredend.
Mhm.
Ja, irgendwann musste ich da durch. Ne? Ich wusste, okay, so kannst du nicht weitermachen, weil dann hast du wirklich einen ganz schnellen Alkoholproblem und dann habe ich meine ersten Auftritte so komplett ohne Alkohol gemacht. Das war sehr schwer, weil ich sehr schüchtern war und ich wusste einfach auch nicht, wie man die Leute bewegt auf der Bühne. Das musste ich mir dann auch alles so von Auftritt zu Auftritt so heranarbeiten oder ich weiß nicht. Hat aber gut geklappt. Mittlerweile freue ich mich total, wenn ich auf der Bühne bin und ich fühle mich auch sehr wohl mittlerweile.
Das wäre meine Frage, wenn man eigentlich vielleicht so ganz tief in sich drin gar nicht der Typ ist, da so rauszugehen und zu sagen, so jetzt gucken mich 10.000 Leute an, egal, ich mach schon. Geht es jemals ganz weg? Ist es tatsächlich so, dass du jetzt sagst, komm, egal?
Ja, Lampenfieber habe ich mitunter auch. Also es ist nicht mehr so lebensgefährlich wie am Anfang.
Mhm.
Da habe ich ja wirklich so doll gezittert. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich merke schon manchmal, dass mir mein Puls ganz schön nach oben schießt, aber das finde ich ist in Ordnung. Ich habe dann jetzt keine Angst, dass ich gleich in Ohnmacht falle. Das hatte ich am Anfang ja wirklich, dass ich gleich dachte, gleich kippe ich um und dann bin ich ohnmächtig.
Das ist
weil ich so
krass,
viel Angst
oder?
Hatte. Und ich konnte auch die Leute nicht animieren, weil ich mich nicht getraut habe, mit denen zu sprechen.
Mhm.
So, und ich habe so einen goldenen Tipp bekommen von so einem Kumpel, der gesagt hat, weißt du was, guck dir einfach drei Gesichter in der Menge an. Eins links, eins in der Mitte und eins rechts. Und diese drei Gesichter müssen dich sehr freundlich angucken. Und an die hältst du dich während des gesamten Auftrittes. So, weil gerade am Anfang, wenn du da in der ersten Reihe jemanden hast, der so gähnt oder in der Nase popelt oder dich so anguckt, wie als würdest du irgendwo ganz woanders herkommen. Das ist schon gut gewesen, der
das
Tipp.
Das ist natürlich ein super interessanter Tipp und aber eben ganz wichtig, dass du dir dann halt nicht die drei Muffelköpfe raussuchst, die irgendwie, also, weil manche genießen ein Konzert ja auch mit unbewegter Miene und finden es gut, gucken aber halt irgendwie motzig.
Ja.
Wenn du die natürlich dann anschaust, dann kommst du nicht gut in den Flow.
Du wirst auch immer, Gott, was macht der denn da? Also du hast ja richtig eine Geschichte, die dann auch anfängt, sich zu verselbstständigen, ne? So, und jetzt, also ich habe das auch schon mal gehabt, der hat mich dann so abgelenkt mit seiner Ignoranz einfach, dass ich auch einen Text vergessen habe, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was macht der da? Warum in der ersten Reihe direkt vor mir? Weil der hat mich wirklich so negativ angeguckt, dass ich gedacht habe, ey Junge, was machst du denn hier? Dann geh doch lieber ein Fußballspiel angucken oder weiß ich nicht, dir die Nägel machen oder was auch immer, worauf du Bock hast. Mhm. Aber ja, das sind aber die Geschichten, die man sich selber zurechtspinnt. Ne? Wer weiß, vielleicht hat er wirklich mit unbewegter Miene einfach das Konzert genossen und was ich da in meinem Kopf zusammenspinne, weiß der ja auch nicht.
Also ich habe so Geschichten schon gehört, dass Künstler dann sogar mal in der Pause solche Leute gefragt haben. So, Entschuldigung, geht's Ihnen nicht gut oder gefällt, was kann ich denn tun, damit Sie irgendwie... Und dann habe ich gesagt, nee, super, das ist ein ganz toller Abend.
Ja.
Aber eben, man hat es nicht
ich wär's
also auf der
so.
Bühne nicht spüren
tatsächlich
können.
Nicht
jeder
ich selber,
strahlt ja auch so.
Ja,
oder?
Im Publikum wäre ich genauso. Also wenn ich da zum 96. Mal aufgerufen werde zu klatschen oder die Hände hochzunehmen, dann würde ich irgendwann wahrscheinlich einfach mir das angucken und mich von der Stimmung mitreißen lassen. Aber ich würde jetzt nicht zum 96. Mal auch die Hände nach oben machen und von links nach rechts, weil das einfach nicht mein Fall wäre. So, aber ich selber finde das schon ganz toll, wenn die wirklich alles mitmachen, was ich gerne hätte.
Ja, ja natürlich.
Weil mir das Sicherheit gibt. Ne?
Ja, genau, weil das Feedback dann natürlich auch dich trägt.
Ja.
Ja. Aber ich habe mich das eben gefragt, ob du quasi durch dein großes Talent eben zu singen und ein Händchen zu haben für die Musik und die Emotionen, dass du vielleicht manchmal durch die Auftritte so gezwungen wirst, was zu tun, was dir eigentlich ganz tief drin gar nicht so liegt. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, nee, konntest du so ablegen im Laufe
also
der Jahre.
Also natürlich auch da, in jedem Job gibt es ja Dinge, die macht man gerne und nicht so gerne. Und ich habe manchmal, also wenn ich einen schüchternen Tag habe, so nenne ich das jetzt mal, ja. Oder einen zurückgezogeneren Tag, dann fällt mir das natürlich auch schwer, die Rampensau zu geben. Aber dann bin ich auch auf der Bühne einfach etwas zurückhaltender, weil ich kann dieses Schauspiel dann auch nicht. Das würde so spooky aussehen, wenn ich da plötzlich was mache, was so ganz fremd zu meinem Gefühl ist. Und dann kannst du auch keine Live-Performance bringen, weil die Leute, sie wissen nicht, was es ist, aber... Es ist irgendwas nicht richtig und da habe ich gar kein Interesse dran. Also dann sage ich, dann würde ich lieber sagen, so, wir bleiben heute ein bisschen entspannter unterwegs und dann passt das auch.
Aha. Tauscht man sich über solche Themen eigentlich mit Kollegen und Kolleginnen aus? Dass die auch sagen, ich weiß nicht, hat Helene Fischer schon mal gesagt, heute wäre auch ein schüchterner Tag irgendwie. Heute hänge ich mal ein bisschen entspannter vom Trapez. Oder
naja, also das mit Helene Fischer, das ist auch immer so eine romantische Geschichte, weil die Leute denken ja immer, man ist zusammen irgendwie hinter der Bühne, man ist zusammen im Studio und dann trinkt man noch Kaffee und haut sich auf die Schulter. Also Helene habe ich tatsächlich erst eine Handvoll Mal in meinem Leben gesehen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir die besten Buddies sind oder so.
Nicht, muss, weil muss auch nicht Helene sein, kann ja auch irgendein Kollege sein.
Ja, aber es ist auch auf andere Künstler eigentlich, jeder hat ja so viel zu tun auch. Und wir sind eigentlich in unseren Garderoben und danach macht jeder wieder seins.
Ja.
So, ich habe eine Handvoll Künstler, mit denen ich mich richtig gut verstehe und wo man dann auch mal quatscht oder SMS schreibt, aber ansonsten sind die Kontakte gar nicht so krass eng.
Ich dachte halt, wenn man beim Flori dann Samstagabends da ewig warten muss, bis man einen Auftritt hat, dass man sich da mal trifft irgendwie beim Caterer und sich mal ein Fischbrötchen holt oder so.
Ja, ich glaube aber dadurch, dass viele auch sehr, sehr extrem viel reisen, sind die einfach glücklich, wenn sie in der Garderobe mal die Füße hochlegen. Also mir geht's zumindest so. Und ich habe dann gar keinen Bock auf Smalltalk. Mhm.
Ja, das wäre ja jetzt auch kein Thema für Smalltalk, sondern vielleicht für einen ernsthaften Austausch, dass man sagt, wie geht's dir eigentlich mit der Bühne, wenn du mal einen schlechten Tag hast?
Das würde ich, glaube ich, eher tatsächlich übers Telefon mit meinen Leuten machen, also ja, mit Freunden oder ja, schon. Also so Maite Kelly zum Beispiel oder Ben, das sind...
Ben Zucker?
Ja, das sind zum Beispiel auch Künstler, mit denen ich sehr eng bin. Oder Giovanni. So, mit denen würde ich das dann auch, aber an dem Tag, wo Ausstrahlung oder Aufzeichnung ist, da hast du den Kopf dafür eigentlich nicht. Also ich bin dann immer froh, wenn ich wirklich die Tür zumachen kann in der Garderobe.
Ja. Sind das so Freundschaften, die entstanden sind? Du hast jetzt ja gerade ein paar Namen genannt. Kann man da dann wirklich sagen, das sind echte Freundschaften?
Also ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, das auch zu pflegen und zu intensivieren, definitiv. Also es gibt ganz tolle Leute in unserer Branche und ich freue mich wirklich immer, wenn ich jemanden ein bisschen besser kennenlerne. Und gerade auch so Maite ist jemand, die ist sehr, sehr tiefgründig und wir passen menschlich so auch von den Gedanken, die man sich so macht, auch echt gut zusammen. Wo ich manchmal auch denke, so, das hätte ich damals selber gar nicht gedacht. Aber
das ist jetzt total spannend, dass du sagst. Maite Kelly war auch hier bei mir. Sprudelnd, hochkreativ, hochintelligent, aber natürlich auch Ja, weiß auch nicht. Mit so einer angenehmen Verrücktheit. Mhm. Ich hätte euch jetzt nicht zusammengetan.
Ja, ich mich damals auch nicht mit Maite, weil Maite halt wirklich sehr explosiv so ja. ist auch, ne? Aber die hat auch so eine ganz liebe und bodenständige, tolle Seite, die ich sehr an ihr schätze und auch eine sehr ehrliche Haut. Also wirklich, Maite ist einfach ein toller Typ Mensch.
Aha. Wenn du jetzt so zurückschaust auf das, was dir passiert ist in den letzten ja, fast 10 Jahren, da ist ja unglaublich viel passiert. Du standest plötzlich, wir haben ja schon gesagt, du standest plötzlich auf der Bühne und musstest erst mal gucken, ups, wie mache ich das?
Hier los.
Wie mache ich das eigentlich? Was ist denn hier los? Ja. Sind die wegen mir gekommen? Mhm. Erinnerst du dich da noch dran an den Moment, an dem es das erste Mal auch richtig schön war und eben nicht nur anstrengend und seltsam?
Ja, also an einen der ersten Momente. Mhm. Ob es jetzt der allererste ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich damals einen Auftritt von der Schlagernacht hatte. Und da waren wir in Berlin in der Waldbühne. Mhm. Und da bin ich gerade vom Auftritt gekommen und so ein kleines Mädchen, also die war wirklich vielleicht 4 Jahre alt, hat sich von ihrem Papa losgemacht und ist dem Security auch noch entfleucht und mir direkt in den Arm gesprungen. Und die hat sich wie so ein kleiner Klammeraffe an mich gehängt und hat so angefangen zu weinen, weil sie mich jetzt, oder weil, ja, weil wir uns umarmt haben, dass ich fast mitgeheult hätte. Und die war so durchgeschwitzt, weil die so aufgeregt gewesen ist. Und dann kam der Papa auch gleich an. Und das war so ein Moment, der mich total berührt hat, weil so ein 4-jähriges Mädchen, die macht das nicht, weil sie irgendwie denkt, so, das ist ein Star oder was, sondern die hat irgendwas, was sie mit dir verbindet. Und das ist ganz, ganz ehrlich gewesen. Das fand ich so schön. Das berührt mich heute noch, wenn ich daran denke.
Ja, merkt man. Ja. Ist aber auch ein toller, ist wirklich ein toller Moment. Nee, ist wirklich schön, weil es eben überhaupt nicht strategisch oder irgendwie, ich will da mal einen Star anpacken oder so ist, sondern so ganz
ganz lieb.
Ich habe für dich so ein paar Stichworte im Kopf. Ich weiß nicht, ob du sie mit mir nochmal durchgehen möchtest oder auch einen Namen, weil man dadurch so schön durch dein Leben gehen kann. Frau Schalke.
Frau Schalke ist meine Lehrerin damals gewesen, die mich zu Rolf Zukowski, der gestern Geburtstag hatte.
Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich, Rolf.
Wir haben gestern geschrieben. Ja, und die hat mich damals mit dem Rolf zusammengebracht.
Mhm. Und sie hat was in dir gesehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste an Frau Schalke.
Das weiß ich jetzt nicht. Viele Kinder aus der Schule waren ja bei Rolf in diesem Chor und ich war eins von denen. Also ob ich da nun jetzt das Ausnahmesternchen war, das wage ich zu bezweifeln. Aber sie hat mich mit Rolf zusammengebracht.
Man muss ja nicht das Ausnahmesternchen sein, aber sie hat zumindest gemerkt, dass du da vielleicht auch eine Leidenschaft hast. Einfach. Und dann das zweite Stichwort, und da geht es dann schon in die Richtung, wo man sagt, oh je, lief nicht immer alles glatt. Talentwettbewerb.
Oh ja, das war... Soll ich loslegen?
Und du darfst loslegen. Ich weiß nur, dass es für dich schlimm war. Ich weiß aber nicht wirklich, warum.
Ja, also ich habe damals so auf meiner Gitarre, ich habe ja ich kann 4 Griffe auf der Gitarre. So. Da habe ich dann damals immer so Lieder geschrieben. Ja. Unter anderem auch für meine beste Freundin, in die ich damals heimlich verliebt war.
Ein selbstgeschriebenes Lied
und dann war ein Talentwettbewerb bei uns um die Ecke, aber auch richtig so eine Landhalle mit 2000 Leuten, die dann da reinpassten. Oh, okay. Das wusste ich auch nicht. Und ich habe ihr dieses selbstgeschriebene Lied, wollte ich da dann vortragen und ich dachte aber, dass sie eigentlich nicht kommt. So. Und ich habe das dann mit meiner, wir hatten dann schon richtig so ein Playback auch, weil ein Bekannter von mir so ein Studio hatte. Und da ging alles schief, was so schief gehen kann. Erstmal waren ganz viele aus meiner Klasse auch da, womit ich auch nicht gerechnet habe. Dann waren diese Lautsprecher am Fußboden, die Stimme zurückgeben, so trocken eingestellt, dass ich gedacht habe, das, was ich jetzt höre, hören alle draußen. Das war auch ganz schlimm. Mhm. Und dann wollte ich noch so ein Feuerzeug anmachen. Das ging dann nicht an. Das war alles so. Meine Stimme hat sich auch ganz schlimm angehört, weil ich zu aufgeregt war.
Ja.
Also es war ganz trocken und ich musste ständig schlucken. Und es hat sich ganz schräg und schief angehört, weil ich dann immer... Und mein Lied ging 6 Minuten.
Sechs Minuten leiden.
Und ich habe mir geschworen, also eine Bühne werde ich nicht mehr betreten.
Und die Freundin, in die du verliebt warst, hat das live miterlebt?
Die hat es live miterlebt, hat es Gott sei Dank nicht auf sich bezogen, das Lied. Und es war mir trotzdem unfassbar peinlich, mhm. weil ich habe mir ja immer vorgestellt, wie ich dann so ganz cool mit meiner Gitarre so ganz lässig, aber das war halt genau das Gegenteil. Ne?
Okay, und das hat dann, da kam es auch nicht zum Happy End zwischen euch?
Nee, das kam nie. Ich habe das auch erst Jahre später ihr erzählt damals. Mhm. Das war aber auch noch eine andere Zeit, da bist du nicht einfach mal so um die Ecke gekommen mit... ich bin verliebt in eine Frau oder das war da noch zu dem Zeitpunkt auf dem Dorf sowieso eine andere Nummer.
Mhm. Und wenn sowas so schief geht, wie jetzt dieser Talentwettbewerb, du auf der Bühne und dann, was ich ja die Knaller finde, ist, dass das Feuerzeug nicht angeht.
Das war, ich kann es auch immer noch fühlen.
Ja, oh, ist das grässlich. Das kann ja traumatisch sein. Also, dass man dann wirklich sagt, so was, und jetzt ich und Bühne, und dann erinnerst du dich, wie alt warst du? 13 oder wie?
Also so in dem Dreh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, wie alt ich da war. 14 vielleicht. Ja. Vielleicht auch schon 15. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass das definitiv ein Trauma gab für mich und ich auch deswegen ja diesen Wodka da vor den ersten Auftritten brauchte.
Stimmt.
Weil ich immer die Albträume hatte, das wird wieder genau das werden. Und ich muss aber auch sagen, dass mich das Geld damals total gelockt hat. Also die haben dann da pro Auftritt schon irgendwie 1400 Euro bezahlt.
Ui.
Und habe ich gedacht, für 20 Minuten singen, da muss ich richtig lange verarbeiten.
Ja.
Und da habe ich gesagt, nee, also solange Auftritte da jetzt kommen, versuche ich das natürlich zu machen. Und der Preis war hoch, muss ich sagen, gerade in den ersten Monaten. Aber ich habe auch gedacht, so schnell kann ich nie wieder Geld verdienen.
Geld war gar nicht so unwichtig damals, glaube ich. Ich meine, du warst da als Malerin und Lackiererin selbstständig und hattest davor auch, aber da musst du jetzt natürlich beim Sortieren helfen, eine schwierige Phase. Du hast da deine Spielsucht überwunden.
Ja.
Immer wieder das Thema Sucht übrigens. Und musstest auch ein bisschen schuldenlos werden. War das dieser Zeitraum?
Ja, das war der Zeitraum. Ach so, nee, der Zeitraum, wo das mit der Musik losging, das war viel, viel später.
Okay.
Als das mit der Musik losging, war ich Gott sei Dank schon in ruhigerem Fahrwasser. Mhm. Also ich habe mit meiner Frau schon, ich glaube, 4 oder 5 Jahre zusammen gewohnt.
Okay.
Und meine Selbstständigkeit lief auch gut. Und das für mich war das Problem wirklich, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, jetzt wird's langsam ruhiger endlich. Und dann...
Und dann wollen die dich plötzlich alle auf der Bühne sehen.
Dann wollen die mich aus meinem sicheren Job rausholen. Ja. Und dann soll ich was machen, wovor ich wirklich Angst habe. Das war ein Problem für mich, weil ich dachte auch so, nee, jetzt habe ich endlich mal Ruhe vor der ganzen Scheiße hier.
Mhm.
Und jetzt muss ich wieder alles aufgeben und alles auf eine Karte setzen. Das war mir zu heikel. Und ich habe mit Holger, der damals schon ein guter Freund von mir war, heute mein Manager ja schon seit Anfang an ist, gesagt, okay, lass das ein halbes Jahr ausprobieren.
Ja.
Und wenn das dann nicht klappt, dann mache ich einfach meine Selbstständigkeit weiter. Aber ausprobiert habe ich es dann auch.
Mhm. Ich finde es gut, dass du es probiert hast und da quasi auch so ein bisschen in den Schmerz hineingegangen bist, weil dann sonst weiß man ja nicht, ob man es vielleicht doch irgendwann genießen kann. Aber das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass du eigentlich dich erstmal so ein bisschen überwinden musstest. Also es war nicht so, dass du die geborene Rampensau warst und gesagt hast, ja, hier bin ich, endlich ruft eine. Sondern wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, die holen mich aus meinem ruhigen, meinem ruhigen Leben. Aber weil ich vorher das kurz angesprochen habe, die Spiele, das kommt selten vor, dass ich quasi auf einen Gast, auf den ich mich vorbereite, schon stolz bin, bevor ich mit ihm gesprochen habe.
Das ist aber ein schönes Kompliment.
Ich finde das unglaublich, wie du deine Spielsucht bekämpft hast. Du hast in Spielhallen so selbst gebastelte Zettel verteilt mit einem Passbild von dir drauf und hast gesagt, jetzt ins Unreine, mein Name ist Kerstin Ott, ich bin spielsüchtig und erteile mir selbst Hausverbot in dieser Spielhalle.
Mhm.
Wie groß war deine Verzweiflung damals, dass du dich quasi selbst so aus dem Spiel nehmen musstest, aber auch wie groß war deine Kraft, das so zu tun?
Ja, also erstmal muss ich sagen, war das nicht der erste Anlauf, ne?
Mhm.
Also ich glaube, jeder, der mit irgendeiner Sucht zu tun hat, der weiß, dass das meistens einige Male, wenn nicht sogar Jahre dauert, bis man dann wirklich den Durchbruch hat. Und bei mir war das halt auch der Anlaufnummer, weiß ich nicht, 96 oder so, keine Ahnung. Ja, die Verzweiflung war groß. Ich habe Gott sei Dank damals nicht wahnsinnig hohe Schulden gemacht dadurch, weil ich immer so das Geld, was ich verdient habe, einfach direkt verballert habe und auch nicht von der Bank unfassbar viele Kredite bekommen hätte oder so.
Mhm.
Aber die Verzweiflung war groß, weil man fühlt sich ja wirklich auch wie ein Nichtskönner und wie ein Schlappschwanz, der sein Leben nicht im Griff hat. Und alle fingen dann irgendwann an, auch sich ein Haus zu bauen. Und das sind die ganzen Dinge, die ich zu dem Zeitpunkt nicht gemacht habe und auch nicht machen konnte. Ich hatte ganz andere Probleme. Und ich... Das war schon schmerzhaft, auch wirklich irgendwie das Gefühl zu bekommen, auf der Stelle zu stehen und noch schlimmer, vielleicht auch sogar zurückzugehen. Aber ja, ich habe das dann ja irgendwann begriffen, dass ich, wenn ich mir dieses Hausverbot gebe, auch zu stolz sein werde, nochmal in diese Spielhallen zu gehen. Und das war ja Selbstüberlistung eigentlich. Jahre später habe ich gecheckt, dass ich einfach nur vermeiden wollte, eingesperrt zu sein in einem Psychiatriezentrum. Also ich hätte dann ja wirklich...
Die Alternative wäre gewesen, tatsächlich stationär aufgenommen zu werden.
Eine andere Alternative hätte es für mich nicht gegeben. Mhm. Und diese, weil ich das nicht geschafft hätte, ganz einfach. Aber da ich vor Therapie, wie ja am Anfang schon besprochen, überhaupt keinen Nerv drauf hatte und auch Angst hatte und auch Angst hatte so vor Kasernierung, also dieses eingesperrt sein, nicht raus dürfen, nicht frei sein, habe ich unterbewusst mir dieses Hallenverbot gegeben, weil ich das noch weniger wollte.
Ja. Das ist hochspannend. Bei dir waren es Automaten, ne? Glaube ich, deine Spielsucht war da, die blinkenden und klingelnden Teile. So seltsam, weil man das nicht nachvollziehen kann eigentlich, dass man da so lang dran hängen bleibt. Aber das ist ja immer so, dass man die Sucht der anderen kann man ja oft...
Ja, das ist ja auch psychologisch so aufgebaut. Ne? Ja. Also wenn ich da heute drüber nachdenke, wäre das eigentlich für mich auch nicht vorstellbar. Ja. Wenn ich damit nicht genau wissen würde, was diese Sachen machen. Aber... Das ist ja Psychologie.
Ist der Einstieg bei dir gewesen, dass du gewonnen hast?
Ja, der ganz typische Einstieg. Ich Fünfer rein, 300 Mark raus damals und da war ich schon angezündet.
Die hast du aber nicht rausgeholt, die 300, die hast du stehen lassen, oder?
Nee, die habe ich rausgeholt damals und habe gedacht, das ist ja geil, weil am Anfang drückst du das auch ab. Ah. Du nimmst ja auch so 20 Cent und sowas mit. Mhm. Aber irgendwann geht es ja nur noch darum, 140 Euro gewinnen oder verlieren? Gewinnen oder verlieren? Mhm. Oh, schade, verloren.
Und weil du vorher gesagt hast...
Ich muss jetzt lachen, es tut mir leid, weil es ist echt nicht witzig.
Nein, ich verstehe genau, wie du es meinst, weil du hast es ja auch durchlitten. Also deshalb... Geht's da, du hast vorher mal gesagt, du bist schon so ein bisschen so Adrenalin-Junkie. War das Adrenalin? Diese immer so auf der Kippe stehen, gewinnen, verlieren?
Ja, es ist vor allen Dingen auch immer, also meine Süchte haben auch immer damit zu tun, mich nicht mit dem aktuellen Jetzt zu befassen.
Eine Flucht.
Ja, Flucht und auch mehr. Ich will immer noch ein bisschen mehr glücklich sein, noch ein bisschen mehr Adrenalin, noch ein bisschen mehr hiervon und noch ein bisschen mehr davon. Alkohol zum Beispiel verspricht das ja auch, ne? Also ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr laut sein, ein bisschen mehr sich in die Masse integrieren, was mir sonst ja auch immer nicht so ganz leicht fällt. Oder ich mag zum Beispiel auch nicht gerne, wenn das zu laut um mich herum ist, weil ich das alles sehr gut wahrnehme. Mhm. Und ungefiltert auch wahrnehme. Deswegen sind so laute Sachen für mich eigentlich extrem. Aber mit Schnaps ist das halt so, dass das alles ein bisschen gedämpfter ist. Je nachdem, was ich gerade brauche. Ne?
Ja.
Will ich Party machen, dann kann es auch gerne doppelt so laut sein. Mhm. Wenn ich heute darüber nachdenke, in was für ein Lautstärken ich damals auch Musik gehört habe, dann würden mir heute die Ohren wegfliegen.
Ja. Du hast aber einen lauten Beruf.
Ja.
Aber du machst natürlich schönes Laut.
Ich hoffe.
Das ist sprachlich etwas holprig, aber du weißt, was ich sagen möchte. Du hast vorhin gesagt, du hast dich selbst aus dem Spiel genommen und damit aus der Spielsucht, weil du die Kasernierung gefürchtet hast in einer psychiatrischen Klinik. Mhm. Das zieht sich ja, glaube ich, auch wieder durch. Du warst ja mal bei der Polizei. Das war so dein erster Berufswunsch, glaube ich. Und da war auch das Gefühl des Eingesperrtseins für dich nachher so beklemmend, dass du da raus bist, dass du gesagt hast, nee, mache ich nicht. War das der Hauptgrund damals, das aufzuhören?
Ja, unter anderem, also der zweite Hauptgrund war, dass ich einfach gecheckt habe, dass ich für diesen Beruf viel zu weich bin. Also ich hätte das nicht ertragen, so diese, wenn eine Frau geschlagen wird oder wenn eine Frau... Ja, diese ganzen Dinge, die halt so schlimme Straftaten, da irgendwo hinzufahren und vor Ort live mitzuerleben, da wäre ich dran zerbrochen. Also Straftaten oder Unfälle oder egal was, also das wäre einfach noch schlimmer, auch so mit Kindern,
Ja, ist wahnsinnig, Tiere, was Polizisten konfrontiert
ja,
werden.
Ja, und furchtbar. Egal, um was es da so gehen würde, ich würde es einfach nicht aushalten. Ich fange ja schon an, wenn ich mit meiner Katze zum Tierarzt muss und die einfach nur dann mal ins Zahnfleisch gucken. Da heule ich ja schon los. Voll nass geschwitzt.
Ja. Ja, dann ist das vielleicht nicht das richtige Rüstzeug für so einen
nicht unbedingt.
Beruf, der so mit allem konfrontiert wird, was es so gibt. Davor warst du bei der Feuerwehr. Warum war ja, da muss man ja nur das Kätzchen vom Baum holen.
Ja, das habe ich ja gesagt damals. Gutes. Das habe ich gedacht, dass ich das dann als Hauptaufgabe so habe, ja. Irgendwie der Held sein. Aber ich habe mich jahrelang, seitdem ich glaube 18 war, habe ich mich jahrelang bei der Polizei beworben und ich bin immer im Diktat durchgefallen, weil ich so aufgeregt war und dann nochmal verschlimmbessert hier die ganzen Fehler da noch rein beim Nachgucken nachher. Und ich habe aber bei der Feuerwehr mich zeitgleich auch beworben. Mhm. Der Haupttraumjob war aber für mich Polizei. Mhm. Nun wurde ich aber bei der Berufsfeuerwehr zuerst angenommen. Und ich war da mega stolz, weil das waren damals irgendwie 3.500 Bewerber und 10 Leute, die sie genommen haben. Und ich war die einzige Frau und habe ich gedacht, so, da kann ich mir aber auf die Schulter klopfen.
Ja.
Ja, und letztendlich war es dann so, dass ich da angefangen habe. Für 3-4 Monate war ich dann da und dann kam die Zusage von der Polizei und dann habe ich da gekündigt.
Aber hättest du da bei der Feuerwehr vielleicht dein Glück finden
können? Nee, auch
können?
Da.
Auch nicht?
Also, auch
ich meine,
da,
die erleben ja auch schlimme Sachen.
Ja, genau. Also wenn sich da jemand vor den Zug schmeißt oder so, das wären einfach Dinge, mit denen ich nicht zurechtkommen würde.
Und weil wir die Kasernierung angesprochen haben und dann nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Du hast deine ersten Jahre unter anderem im Kinderheim verbracht, dann in Pflegefamilien, die, glaube ich, auch eher kaserniert haben und nicht Geborgenheit gegeben haben. Fängt der rote Faden da an, um sich dann durchzuziehen?
Ja, also die Kasernierung definitiv. Ich hatte ja durch die Heimerfahrung in Berlin, da war ich ja noch relativ klein, dann bin ich nach Norddeutschland gekommen in eine Pflegefamilie und die waren halt sehr kalt, sehr strukturiert, würde ich das jetzt mal netterweise nennen. Und das war als Kind bis zum 13. Lebensjahr hatte ich diese Familie. Das war natürlich eine sehr prägende Zeit und da war auch der ganze Tagesablauf extrem durchgetaktet. Also du kamst von der Schule, dann musstest du erstmal Hausaufgaben machen, danach musstest du lernen, dann gab es verschiedene Hobbys, die dann da vorgeschrieben wurden, die du machen musstest. Zimmer musste immer, wie bei der Bundeswehr, wirklich die Sachen gefaltet sein.
Beim T-Shirt-Falten denkst du wahrscheinlich
immer noch,
oder?
Also, und das hat mich natürlich total geprägt, dass ich irgendwann sage, das macht nie wieder irgendjemand mit mir. Und deswegen, immer wenn irgendjemand mir etwas aufzwingen wollte, bin ich direkt in die andere Richtung gelaufen.
Ja. Und wie ist es heute? Ich meine, du bist jetzt schon ganz lang glücklich mit deiner Carolina und ihr seid zusammen, gebt euch aber, glaube ich, auch den nötigen Freiraum.
Ja.
Aber hast du das manchmal noch, dieses...
Das begleitet mich immer noch, ja. Das sind ja Strukturen, ne? Die hast du dir angelernt oder die wurden dir so auferzwungen, sag ich jetzt mal. Ich bin aber schon ein ganzes Stück weitergekommen. Ich laufe jetzt ja auch nicht unreflektiert durch die Gegend oder versuche ja auch immer besser mit Dingen umzugehen. Aber so ganz raus wird man diese Freiheitsdrang, den ich habe, bei mir nicht mehr bekommen, denke ich.
Ist ja interessant, weil man einerseits den Freiheitsdrang hat und andererseits vielleicht ein noch größeres Bedürfnis nach Geborgenheit, weil man sie früher ja nie wirklich hatte.
Ja, das ist mitunter sind da viele Dinge, die da gleichzeitig passieren, aber mittlerweile, ich glaube so gerade in den 20ern ist man damit sehr überfordert. Mhm. Also ich war es definitiv. Aber jetzt mittlerweile, ich bin 43 Jahre alt und weiß natürlich auch, wann ich was brauche und wann ich was auf gar keinen Fall brauche.
Mhm. Du bist, glaube ich, auch mal ein bisschen ausgebrochen, warst mal eine Zeit lang in Portugal wandern, oder? War das so
eine Woche? Waren 10 Tage.
Oder 10 Tage,
ja,
aber ganz alleine?
Ja.
Und kam es da wirklich zu der witzigen Szene, dass es irgendwann sehr heiß war und du kein Wasser mehr hattest im Rucksack, aber noch Wodka?
Mhm.
Und da dann gesagt hast, jetzt ist gut?
Ja, so witzig fand ich das damals nicht, weil es war wirklich...
Habe ich gesagt, witzige Szene? Ja, ist vielleicht falsch.
Nein.
Also, nee, du hast recht.
Das ist ja auch... Also ich wollte jetzt nicht kleinkariert sein. Das war damals wirklich keine lustige Situation, aber eine sehr, sehr wichtige für mich, weil ich da gemerkt habe so, sag mal Kerstin, hast du eigentlich einen an der Klatsche? Du nimmst lieber einen Liter Wasser weniger mit, damit du die halbe Flasche Wodka Wodka da noch mitschleppen kannst, damit das Gewicht nachher dann auch nicht so schwer wird. Hier läuft irgendwas verkehrt. Also natürlich konnte ich mir das an dem Abend noch nicht zugestehen, aber die leise Stimme in mir hat immer gesagt so, vielleicht ist das eine Sache, die man überdenken sollte, wo du jetzt mal ran musst, wo du vielleicht nicht mehr die Augen zumachst, weil das sind so, klar, man weiß, man hat zu viel getrunken oder man weiß auch, mein Gott, dieser Monat, der war jetzt aber richtig doll und so willst du es auch nicht weitermachen. Ja, und am Abend hast du halt wieder die lustige Partyrunde, in Anführungsstrichen. Und du weißt es schon lange, dass es zu viel ist und zu extrem, aber bist du dann auch die Kraft hast, etwas zu verändern oder dass du sagst, du gehst mal einen neuen Weg oder lässt dir Hilfe, machst das mit Hilfe. Das sind auch alles Prozesse, die stattfinden müssen, glaube ich. Und bei mir war auf jeden Fall einer, dass ich gedacht habe, okay, diese Situation war nicht witzig, weil ich wusste auch nicht, wann ich das nächste Mal Wasser bekomme. Und jetzt ist auch mal der Zeitpunkt da, wo ich die Augen wirklich aufmachen muss und erkennen muss, dass es wirklich ein Problem auch darstellt.
Ich finde es super mutig, dass du da so offen drüber sprichst. Du hast ja schon gesagt, um auch anderen zu helfen. Also zum einen, um natürlich zu erkennen, dass was schief läuft, sich aber auch professionelle Hilfe zu holen, wenn man dann ins Loch fällt. Das ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft. Ich finde es aber auch deshalb mutig, weil du natürlich da auf einem schmalen Grat wandelst. Jetzt nehmen wir mal an, du hast einen kleinen Rückfall und stehst irgendwann vor einer Halle und hast eine Zigarette in der Hand. Ist dann natürlich doof, ne? Weil alle gesagt haben, Kerstin, so.
Ja, also ich habe mir da selbstverständlich auch Gedanken drüber gemacht. Ich wollte damit auch schon viel, viel früher eigentlich öffentlich sein. In dem Moment, wo ich mir das selber alles abgewöhnt habe, wollte ich eigentlich auch schon darüber sprechen, weil ich immer finde, das ist ganz schwierig für jemanden, der gerade aufhört, dass es niemanden gibt, der auch gerade aufhört. Aber das Problem, also die präsentieren sich dann ja alle immer, oh, guck mal, ich habe 60 Kilo abgenommen, aber der Weg dahin... dass sie gelitten haben oder was wirklich stattgefunden hat oder ich bin jetzt plötzlich nüchtern, seit keine Ahnung. Du hast nur leider keine Kraft.
Ja.
Ich habe das wirklich, ich habe versucht, mir das auch immer so Fotos zu machen und wie gesagt, das ist ja erstmal schiefgelaufen, weil ich ja immer schlimmer ausgesehen habe. Also die Fotos hätte ich mir schenken können. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es ist mein Leben, es ist meine Situation. Wenn ich der Meinung bin, ich rauche morgen eine, dann rauche ich eine. Wenn ich der Meinung bin, dass ich morgen lieber eine halbe Flasche Wodka im Rucksack habe als eine halbe Flasche Wasser, dann ist es meine Entscheidung oder vielleicht auch meine Sucht. Ich werde mich dafür definitiv nicht rechtfertigen, weil ich kann ja nur offen darüber reden, wie es jetzt gerade ist. Aber wenn es dann mal nicht so ist oder... Dinge passieren, von denen ich heute noch nichts weiß, dann ist es so. Also ich stelle mich auch nicht hin und sag zu jemandem, pass mal auf, du hast aber letztes Jahr 20 Kilo abgenommen. Jetzt fehlen nur noch 23. Weißt du, das sind Dinge.
Ja. Aber du weißt ja, wie gnadenlos gerade auch das Social Media ist. Das muss man dann ja auch wieder aushalten.
Ach, das ist immer gnadenlos.
Dass man dann getrieben wird.
Es ist immer gnadenlos. Es ist scheißegal, ob du was gut oder was schlecht machst. Social Media ist immer gnadenlos. Also von daher ist es eine Sache, ich kann es sowieso nicht so machen, dass es nicht gnadenlos ist.
Ja, aber die Frage ist halt, ob man die Kraft hat, es dann auszuhalten. Oder dass man sich dem so bewusst aussetzt und sagt, oh, ich brauche jetzt doch die Kraft für mich und möchte nicht noch wissen, dass da irgendwas wabert im Netz und diese
weißt,
ganze...
Weißt du, was ich da gemacht habe?
Ja?
Ich habe meine Kommentarfunktion ausgestellt.
Sehr gut.
Das habe ich vor ein paar Monaten gemacht, weil ich auch denke, also für mich ist diese ganze Social-Media-Geschichte an allererster Stelle eine Informationsquelle für meine Fans oder Leute, die den Weg so ein bisschen begleiten wollen. Aber es ist nicht eine Stelle, um Hate zu verbreiten, auch untereinander. Also ich finde das ja auch immer so blöd. Der eine sagt irgendwas Schlechtes über mich und dann kommt der Nächste und verteidigt mich. Und dann gibt's aber erstmal richtig einen auf die Zwölfte in der Kommentarleiste und dann denke ich so, dafür ist meine Seite nicht da. Also ich selber lese die Kommentare sowieso nicht durch, weil ich davon einfach immer gar nichts hatte, außer dass es mir eventuell nicht gut ging. Und ich habe irgendwann ganz früh beschlossen, ich werde nur noch so die ersten 10 oder so querlesen und vielleicht mal ein Herzchen machen oder auch vielleicht mal was kommentieren. Aber selbst das habe ich irgendwann gedacht, nee, ich bin das nicht. Also ich bin auch dieses ganze Social-Media-Ding, ich freue mich, dass es das gibt und es ist eine tolle Sache, um wirklich Informationen weiterzugeben, aber ich werde auch nie im Leben jemand sein, der 5-mal am Tag was posten muss oder sich darüber definiert, wie viele Follower er hat. Wenn ich morgen nur noch 80 Follower habe, dann ist das sehr schade, aber dann kann ich daran auch nichts ändern. Ja.
Gesünder ist es, das so zu machen.
Vielleicht ja, vielleicht nein. Auf jeden Fall ist es mein Weg. Und auch diese Kommentarfunktion abzustellen, ist natürlich für die Reichweite auch katastrophal. Aber ja, letztendlich lebe ich damit einfach besser. Mhm.
Jetzt bist du gerade in so einer Zwischenphase, oder? Im Herbst beginnt die Tour. Freuen wir uns natürlich drauf, dich dann wieder auf der Bühne zu sehen. Was machst du jetzt? Ist das jetzt gerade, stellt man sich dann so vor, ne? Denkt man so, ach, die Kerstin, die geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwimmen morgens, ja, und macht sich ein bisschen gemütlich. Was ist jetzt gerade der Job?
Ja, also tatsächlich ist es gerade ruhig. Das haben wir aber auch so alles eingeplant. Die letzten Jahre waren echt extrem. Wir waren sehr, sehr viel unterwegs. Und wie ich ja vorhin schon erzählt habe, hatte ich ja auch mit Depressionen zu kämpfen und freue mich jetzt einfach, dass ich mal so ein bisschen runterkommen darf in der Zeit und zu Hause sein kann. Also auch das Zuhause sein genießen und nicht nur im Bett verbringen mit heruntergelassenen Gardinen. Ja. Ich habe jetzt die ersten Meetings für die Tour schon gehabt. Wir haben jetzt geguckt, welche Songs nehmen wir mit, wie soll die Bühne aussehen, wie machen wir das mit der Band, wer hat was an, wann wird was gespielt, so, das sind so die ersten Steps und ich habe schon richtig Bock.
Jetzt sagt man ja immer so, Kerstin Ott ist ja dieses Schlagerphänomen, weil da eben nicht so viel durchgestylt ist und eben nicht irgendwie 7 Tänzer von 8 Trapezen hängen und sich dann irgendwie nach 5 Salti in den Armen liegen. Trotzdem muss man sich Gedanken machen oder so ein bisschen stylen ist dann doch gut. Wo ordnest du dich da so ein?
Ja, also natürlich überlassen wir jetzt auch nicht die ganze Show dem Schicksal. Wenn es gut läuft, dann haben die Leute Glück. Und wenn mir nichts einfällt, dann eben nicht. Das ist so, ist es natürlich nicht. Aber ich werde natürlich auch jetzt nicht anfangen, irgendwelche Choreografien. Das hat man bei Let's Dance gesehen, dass das einfach nicht unbedingt mein Talent ist. Ich glaube, meine Konzerte leben auch davon, dass gute Geschichten erzählt werden, dass die Leute einfach eine Reise mit ihren Gefühlen auch haben können. Ne? Die können richtig abfeiern. Also da gibt's auch diverse Momente, wo du wirklich keinen mehr auf dem Stuhl sitzen siehst. Es gibt aber auch Momente, wo du vielleicht mal ein bisschen nachdenken kannst oder vielleicht auch mal weinst, weil es einfach schöne Momente sind oder weil sie dich an irgendeinen Punkt in deinem Leben erinnern, der schön war. Und das ist genau das, worum es mir auch geht.
Ja.
Deswegen schreibe ich auch, oder ich versuche gute Texte zu schreiben, die Geschichten erzählen, damit sich die Leute ja einfach auf eine gedankliche Reise begeben können.
Mal wieder versucht, auf der Bühne ein Feuerzeug anzuzünden?
Ach, mittlerweile weiß ich gar nicht. Brauche ich ja nicht mehr Feuerzeug mit
Schleppen. Alle Handy.
Ja. Genau, das wollte ich auch sagen. Mittlerweile ist es ja eher so die Taschenlampe beim Handy. Ja,
genau.
Ja, aber auch
wäre vielleicht auch gut, um das Trauma jetzt dann endgültig zu überwinden. Einmal ein Feuerzeug anmachen.
Irgendwann würde ich sagen, hier und jetzt nochmal für den SWR4.
Genau, ich habe es denen versprochen, dass ich es schaffe. Lass mich zum Schluss noch kurz fragen. Du hast gesagt, Depressionen, eine dunkle Zeit, das ist auch immer für die Partnerin in deinem Fall belastend. Seid ihr da gut durchgekommen?
Ja, es war natürlich mit zwischendurch auch sehr schwierig für meine Frau auch. Ne? Also du kannst dir vorstellen, sowas machst du nicht alleine durch. Da reißt du die ganze Familie mit. Auch die Kinder hatten es in dem Moment nicht so ganz einfach, weil ich sehr zurückgezogen war. Das ist auch eine Sache, dadurch, dass ich auch nicht wusste, was ich jetzt gerade habe. Ich habe ja auch nicht direkt verstanden, dass das eine Depression ist. War das für uns beide und auch gerade für Carolina auch wirklich eine schwierige Zeit. Wir haben damals beschlossen zu heiraten und in guten und in schlechten Zeiten. Und das meinten wir Gott sei Dank beide ernst. Dass es jetzt auch so die erste Phase war, wo es wirklich richtig dunkel war, finde ich, dafür haben wir das mega gut überstanden und ich bin auch sehr dankbar, dass wir diese feste, tiefe Liebe miteinander teilen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich.
Schönstes Schlusswort überhaupt. Kerstin, ich danke dir, dass du da warst. Wir freuen uns auf deine Tour im Herbst.
Dankeschön.
Und wir drücken dir einfach die Daumen, dass du so stark bleibst, wie du jetzt wirkst. Und wenn es mal Rückschläge gibt, dann wirst du es wieder so annehmen, wie du es jetzt auch gemacht hast. Dankeschön.
So ist es. Danke für das Interview.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.